Ich freue mich, hier sein zu dürfen, wünsche Ihnen einen guten Morgen, auch denen, die jetzt zuschauen. Gott segne Sie. Mein Thema Mut zum Leben, wie gewinne ich neuen Lebensmut in schwierigen Umständen? Ich bringe Ihnen mal ein Zitat eines deutschen Dichters mit von Theodor Fontane. Er hat mal gesagt, Leben heißt Hoffnungen begraben. Aber deswegen bin ich nicht hier. Sondern ich möchte Ihnen heute Morgen Mut machen. Mut zum Leben. Es gibt so viele schwierige Lebenssituationen. Als ich jetzt gestern von Haiger hier runterfuhr, das sind ungefähr 500 Kilometer, und dann so die ersten Berge sah, habe ich gedacht, ja, vor 3 Jahren war es. Dann ist jetzt fast vier Jahre her. Wir waren in Oberstdorf. Und meine Schwester kam mit ihrem Schwager, um mit mir zu wandern. Wir fuhren aufs Nebelhorn. Um 10 Uhr starteten wir von der Höffertstation. Um 14 Uhr hörte ich ein Geräusch hinter mir und sah, wie mein Schwager 70 Meter in die Tiefe stürzte. Er war sofort tot. Schwierige Lebenssituation. Wie gewinnen wir neuen Lebensmut? Nun, das ist eine Extremsituation. Bei Ihnen mögen das heute ganz andere Situationen sein, die Sie beschäftigen und wo Sie sagen, Mensch, aus diesem Tunnel möchte ich langsam wieder raus. Wann sehe ich endlich Licht am Ende des Tunnels? Schwierige Lebenssituationen gibt es genug. Und wenn wir jetzt alle Schwierigkeiten, die Sie bewegen, hier sammeln würden, würde dieser Tag nicht ausreichen. Nun, ich möchte mit Ihnen einen Text lesen aus dem Matthäus-Evangelium, vielleicht können wir die zweite Folie mal an die Wand schmeißen. Und zwar, diese. Ich lese nach der revidierten Elberfelder Übersetzung. Da heißt es, und sogleich nötigte er, das ist der Herr Jesus Christus, die Jünger in das Boot zu steigen und ihm an das jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Volksmengen entlassen habe. Und als er die Volksmengen entlassen hatte, stieg er für sich allein auf den Berg, um zu beten. Als es aber Abend geworden, war er dort allein. Das Boot aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. Aber in der 4. Nachtwache kam er zu ihnen, indem er auf dem See einherging. Und als die Jünger ihn auf dem See einhergehen sahen, wurden sie bestürzt und sprachen, es ist ein Gespenst, und sie schrien vor Furcht. Sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach, seid guten Mutes, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Er aber sprach, komm. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, Kleingläubiger, warum zweifeltest du? Und als sie in das Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Die aber in dem Boot waren, warfen sich vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Also es ist ja erstaunlich, hier tun Männer genau das, was Jesus von ihnen erwartet und kommen in eine Notsituation. Man möchte fast sagen, wären die Jünger am Ufer sitzen geblieben und hätten gesagt, Herr, geh du mal beten und dann fahren wir zusammen über den See, wären sie in diese Notlage nicht gekommen. Und das bringt uns auf den ersten Gedanken. Jesus lässt es zu, dass wir in schwierige Situationen kommen. Manchmal hört man auch in christlichen Kreisen die Aussage, du musst nur richtig glauben, dann wird alles glatt laufen im Leben. Dann wirst du wieder gesund. Dann wirst du Reichtum haben, dann wird es dir angenehm gehen. Aber das ist uns nirgends in der Bibel verheißen. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass gerade die, die sehr gottesfürchtig, gottgehorsam gegenüber leben, wenn ich an Paulus denke, dass solche Menschen oft durch ganz tiefes Leid müssen. Und Paulus, wahrscheinlich einer der hingegebensten Christen, leidet an einer unheilbaren Krankheit. Und Gott lässt ihm sagen, lass dir an meiner Gnade genügen. Er wurde nicht geheilt. Hatte er keinen Glauben? Also diese Aussage ist einfach falsch. Es stimmt nicht, wie du musst nur richtig glauben, dann wirst du wieder gesund. Und deshalb habe ich diesen Punkt auch genannt, Mut durch Umdenken. Jesus Christus lässt es zu, dass wir als seine Leute in schwierige Lebenssituationen kommen. Wenn ich an Paul Gerhardt denke, was hat der Mann gelitten im 30-jährigen Krieg? Frau verloren, Kinder todkrank. Und in diesen tiefsten Tiefen seines Lebens hat er die schönsten Liedtexte geschrieben, die bis heute unzähligen Menschen Trost geben. Der Herr Jesus lässt es zu, dass wir in schwierige Lebenssituationen kommen. Und ich habe mich natürlich auch gefragt, warum musste mein Schwager Bernhard abstürzen? Ein vorbildlicher Christ, das wurde vor allen Dingen auch auf seiner Beerdigung nochmal deutlich, Ältester einer Gemeinde in Frankfurt. Gottesfürchtiges Leben garantiert keine äußeren Annehmlichkeiten. Hier stellt sich natürlich sofort die Frage, warum? Warum lässt du das zu? Nun, es ist schon interessant, wenn wir uns den Kontext etwas näher anschauen, daraus ergeben sich schon kleine Teilantworten. Wir werden diese große Warum-Frage, die rätselhafteste aller Fragen unseres Menschseins, die Frage nach dem Leid, warum muss der Mensch leiden, die werden wir nie umfassend beantworten können. Aber Teilantworten gibt uns auch der Kontext. Und ich darf Sie mal fragen, was wird denn unmittelbar zuvor berichtet? Denn in allen drei Evangelien, Markus, Matthäus und Johannes, wo dieses Ereignis berichtet wird, steht auch unmittelbar immer dasselbe. Was wird zuvor berichtet? Sind Sie noch alle bei mir, ja? Bitte? Die Brotvermehrung, ganz genau. Die Brotvermehrung. Jesus macht mit fünf Broten und zwei Fischen macht er 5000 Männer plus Frauen plus Kinder, also eine riesige Menschenmenge satt. Und die Menschen sind begeistert. Sie wollen Jesus zum Brotkönig machen. Das ist die Lösung unserer Probleme. Der Mann macht aus nichts ganz viel. Aber der Herr Jesus wusste, die, die ihn jetzt feiern, werden ihn bald feuern. Die, die ihn jetzt feiern, werden bald stehen in Jerusalem, hinweg mit ihm, kreuzige ihn. Und er kannte den Menschen und wusste, was im Menschen war. Und deshalb war er tief traurig, weil er merkte, diese Leute sind nur äußerlich begeistert, aber im Grunde wollen sie mich nicht, den Sohn Gottes. Und deshalb zieht er sich zurück zum Gebet, schickt seine Jünger, die Apostel, schon mal voraus, denn sie wären ja in dem neuen Königreich garantiert die Minister geworden. Sie hatten ja das Brot und die Fische ausgeteilt. Also mussten sie auch irgendwie verschwinden. Und deshalb sagt er ihnen, fahrt schon mal voraus, damit die Menschenmassen sich auflösen. Und hier finden wir eine erste Teilantwort. Manchmal lässt Gott es zu, dass wir durch ganz tiefe Täler müssen, damit er mit seinen Plänen zum Ziel kommt. Und seine Pläne sind anders als unsere. Seine Wege, sagt der Prophet des Leidens in Kapitel 55, seine Pläne, seine Wege sind höher als unsere. Seine Gedanken sind höher als unsere. Und als wir dort am oberen Geißalpsee standen und schrien zu Gott, Herr, lass den Bernhard überleben, und der Rettungshubschrauber ließ den Notarzt oben im Geröllfeld ab, und dann kam die Nachricht sehr bald, da ist nichts mehr zu machen, da fragten wir uns auch, und mussten wieder neu lernen, es kann nicht darum gehen, dass wir Menschen immer meinen, wir müssten Gott in allem verstehen. Nein, gerade in solchen Situationen müssen wir wieder neu lernen, Gott in allem zu vertrauen, dass Gott keine Fehler macht. Aus Verstehen wollen wird Vertrauen. Und das ist das Geheimnis, dass wir auch in ganz tiefen Tälern unseres Lebens nicht verzweifeln. Mut durch Umdenken. Gottes Pläne sind andere als unsere. Und wir finden eine zweite Teilantwort, wenn wir uns nochmal den letzten Vers ansehen. Da heißt es, und sie warfen sich im Boot nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Es kommt zur Anbetung im Boot. Und die Leute, die nur fette Bäuche hatten, die gesättigt worden waren von Fischen und Brot, die waren in ihrer Jesus-Erkenntnis längst nicht so weit wie die, die durch stundenlangen Sturm und Wind mit dem Leben gekämpft haben, mit dem Überleben gekämpft haben, die kommen am Ende zu dem Ergebnis, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Und wissen Sie, manchmal lässt Gott es zu, dass wir durch ganz tiefe Täler müssen, damit wir in der Jesus-Erkenntnis wachsen. Denn nach dem Sturm ist nicht vor dem Sturm, was die Jesus-Erkenntnis betrifft, sondern diese Männer kommen in ihrer Erkenntnis ein ganzes Stück weiter und beten ihn an und sagen wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Manchmal lässt Gott Tiefen zu, damit wir wachsen in der Erkenntnis seiner Person. Nun, die Jünger fahren über den See Genezareth. Jetzt bin ich ja hier in der Zionshalle und ich bin wahrscheinlich der Einzige in dieser Halle, der noch nie in Israel war. Kann das sein? Wer von Ihnen war denn schon mal in Israel? Ja, das habe ich mir fast so gedacht, ja. Und jetzt will ich Ihnen was erzählen über den See Genezareth. Ich habe meinen Schülern, die alles wussten, immer gesagt, dann passt mal jetzt besonders gut auf. Also ich habe gelesen über den See, dass der ungefähr 200 Meter unter dem Meeresspiegel liegt. Stimmt das? Okay. Und dass dieser See steile Hügel hat und dass es gar nicht so ungefährlich ist, über diesen See zu fahren. Der kann ganz ruhig da liegen und durch plötzliche Fallwinde wird dieses ruhige Wasser schnell aufgewühlt. Und das wussten die Jünger, sie waren ja erfahrene Bootsleute, erfahrene Fischer. Und wer sich anschickte, am Abend über den See zu fahren, musste auch mit Sturm rechnen. Jede Fahrt über den See Genezareth beinhaltet ein Risiko. Und ich glaube, dass das wichtig ist, auch für unser Leben. Leid, Schwierigkeiten sind eigentlich das Normale. Die meisten Christen auf dieser Welt leiden, werden verfolgt, um ihres Zeugnisses willen. Wir gehören als deutsches Volk, sage ich immer, und da schließe ich jetzt mal die große Schweiz mit ein, wir gehören zu den 3% der Weltbevölkerung, der es so gut geht, wie es uns eben geht. Ich habe diese Nacht in einem wunderschönen Hotel hier nebenan übernachtet, Sonnental. Da fehlt es einem ja an nichts. Doch eins fehlt, ich habe mich vorhin, als ich mich verabschiedete an der Rezeption, habe ich mich beschwert. Ich habe gesagt, wissen Sie, was ich vermisst habe auf Ihren Zimmern? Bibeln. Ich bin es gewohnt, auf einem Hotelzimmer eine Bibel zu lesen und zu finden. Ich hatte natürlich meine eigene mit. Und ich habe gesagt, bitte geben Sie das an die Geschäftsleitung weiter. Ich verspreche Ihnen, habe Ihnen mein Kärtchen da gelassen, ich verspreche Ihnen, Sie kriegen auf jedes Zimmer eine mehrsprachige Bibel und Neues Testament. Aber das kann doch nicht sein, man übernachtet hier in einem so wunderschönen Wellnesshotel und hat das Wichtigste fürs Wellness nicht da, die Bibel. Und die Dame hat mich ganz ernst angeguckt und war sehr freundlich. Ich habe ihr auch noch ein paar Bücher da gelassen und ich hoffe, dass ich eine Reaktion kriege. Also, es ist ganz wichtig, dass wir als Christen unseren Glauben mutig bekennen, aber da müssen wir verstärkt mit Schwierigkeiten rechnen. Und im großen Haus Europa wird der Gegenwind stärker werden. Und der Herr Jesus hat das damals schon seinen Leuten gesagt, als er sich verabschiedete, Johannes 16, 33, in der Welt habt ihr Angst, Drangsal, Not, aber seid getrost. Ich habe dieses System, was beherrscht wird, vom Fürsten der Finsternis überwunden. Also jede Fahrt über den See Genezareth beinhaltet ein Risiko und ich glaube, wenn man Schwierigkeiten von vornherein mit einkalkuliert, hat man es leichter, wenn man in Schwierigkeiten kommt. Und dann wollen wir nicht vergessen, dass der Herr Jesus da ist und für uns betet. Ich habe diesen Punkt genannt, Mut durch Nähe. Und wenn Sie mal den Paralleltext in Markus 6 lesen, da heißt es sogar ausdrücklich, und Jesus sah sie Not leiden. Der Herr Jesus ist da. Er sieht uns in unserer Situation, auch in der neuen Woche, die jetzt vor uns liegt. Und der Herr Jesus, er betet für uns. Und er weiß, dass das Leben in dieser Welt kein Zuckerschlecken ist, kein Disneyland, sondern mit Schwierigkeiten verbunden ist. Er hat immerhin selber 33 Jahre auf dieser Erdkugel gelebt und größte Schwierigkeiten selbst durchlebt. Und wenn der Schreiber des Hebräerbriefes immer wieder vergleicht zwischen den wertvollen Dingen des alten Bundes und dann aber die überragende Größe des Herrn Jesus herausstellt, dann lesen wir, am Ende von Kapitel 4, wo er auf den hohen Priester zu sprechen kommt, wir aber haben einen hohen Priester, der Mitleid hat mit unseren Schwachheiten. Und ich darf das mal so ergänzen, der für uns eintritt, der für uns betet. Und am liebsten möchte ich Ihnen das so ins Herz brennen. Ich habe ja auch ganz viele Jahre Jungsche Arbeit gemacht. Ihr nennt das hier Jungschli oder wie? Jungschi. Wieder was Neues gelernt. Ich dachte, das wäre ein japanisches Gericht, aber das ist also Jungschi. Und da haben wir, wenn wir irgendwie eine Lücke hatten und nicht richtig wussten, was wir mit den Kindern machen sollen, haben wir ihnen Holzbrettchen gegeben Haben wir gesagt, könnt ihr später drauf frühstücken. Und dann haben wir mit so einem Brennpeter da was eingebrannt. Kennt ihr das auch? Und am liebsten würde ich jetzt zwei Worte in ihr Herz einbrennen, die nie wieder rausgehen. Und die nehmen Sie mit in die neue Woche. Jesus betet. Vergessen Sie das nicht. Der Herr Jesus betet für Sie. Er trägt Sie durch die neue Woche. Und das ist so schön, wenn Matthäus das hier berichtet, um zu beten. Und gewiss hat er für seine Leute gebetet. Und wenn wir dann hier diese eine Zeitangabe haben, in der vierten Nachtwache kam er zu ihnen, das war ja zwischen 3 und 6 Uhr morgens, dann merken wir, es war eine lange Gebetszeit, die unser Herr hatte, vom Einbruch der Dämmerung bis zu diesem Augenblick. Aber in dieser Zeit sind die Jünger dort auf dem See. Und jetzt ist die Frage, was tut der Herr Jesus denn ganz konkret? Und vielleicht gucken wir uns nochmal ganz konkret auch die Verben an, die hier im Text stehen. Ich habe gerade gesagt, das Erste, was er tut, er betet. Was ist das Zweite, was er tut? Er kommt. Er kommt vom Berg auf den See. Und meine lieben Freunde, das ist Evangelium. Evangelium ist immer die Bewegung vom Himmel auf die Erde, von der Herrlichkeit in die Niedrigkeit. In allen Religionen dieser Welt versuchen Menschen, zu Gott zu kommen. Religare, die Rückverbindung zu Gott zu suchen. Aber Evangelium ist genau das Gegenstück von Religion. Evangelium ist die Bewegung vom Himmel auf die Erde. Der Jesus kommt vom Berg mitten in den Sturm unseres Alltags. Er kommt. Und das ist für mich die wunderbarste Tatsache, Gott kommt zu uns. Und dahinter verbirgt sich einer der schönsten Begriffe der Bibel. Auch ein Begriff, der allen Religionen dieser Welt fremd ist. Und dieser Begriff heißt Gnade. Gnade ist das Entgegenkommen Gottes. Gnade bedeutet, Gott hat den ersten Schritt getan auf uns Menschen zu. Und wenn Gott diesen ersten Schritt nicht getan hätte, wären wir alle nicht hier. Gäb's auch keine Zionshalle. Alles, was wir sind und haben, ist Gnade. Gott kommt zu uns und deshalb der Jesus kommt runter, mitten auf den See. Er kommt zu seiner Zeit und greift auf seine Weise ein. Und das Dritte ist jetzt ganz entscheidend, er redet. Denn als die Jünger ihn sahen, kriegen sie ja einen Schreck. Hatten sie bisher nicht erlebt, dass da einer übers Wasser geht. Würden wir wahrscheinlich auch sagen, ja, wir wären auch erschrocken, mitten in der Dunkelheit, im Sturm auf einmal da so eine helle Gestalt zu sehen. Und deshalb ist das Entscheidende das Dritte. Er betet, er kommt und er spricht. Und immer dann, wenn Gott redet, ändert sich was. Und deshalb ist es gut, dass wir uns Zeit nehmen, an diesem Sonntagmorgen Gott zu uns reden zu lassen. Und ich glaube, viele Menschen leiden unter Ängsten und Schwierigkeiten und kommen im Leben nicht klar, weil sie sich keine Zeit mehr nehmen, Gott zu sich reden zu lassen. Immer wenn Gott redet, ändert sich was. Manchmal unmittelbar, wie bei der Schöpfung, er sprach und es war da. Hier ändern sich nicht die Lebensumstände, der Sturm bleibt. Und Sie haben das vielleicht auch gemerkt, wir haben das ja gelesen in Vers 32, der Wind legte sich erst, als Petrus und der Herr Jesus im Boot waren. Der Sturm bleibt, es ändern sich nicht in erster Linie die Lebensumstände, aber die Blickrichtung ändert sich, die Einstellung ändert sich. Sie erkennen auf einmal, es ist unser Herr. Also noch einmal, lassen wir Gott zu uns reden. Erwarten wir nicht, dass sich gleich die Lebensumstände ändern. Wenn ich früher im Missionszelten evangelisierte und ich hätte die Leute gerufen, hätte gesagt, kommen Sie doch heute Abend zu Jesus und Sie kriegen die beste Arbeitsstelle. Ihre Ehe wird wieder heil. Dann wären die Zelte rappelvoll gewesen und die Bühne wäre hinterher voller Menschen gewesen, die zu Jesus kommen wollten. Aber das ist nicht das, was Gott uns anbietet. Wir müssen oft lernen, in schwierigen Lebensumständen zu überleben, zu leben. Und deshalb brauchen wir Gottes Zuspruch, Gottes Wort. Und immer wenn Gott redet, dann ändert sich unsere Einstellung, unsere Blickrichtung, aber nicht in erster Linie die Lebensumstände, wobei er die natürlich auch ändern kann. Aber das macht er auf seine Weise zu seiner Zeit. Nun, was sagt der Herr Jesus? Er sagt drei Dinge. Seid guten Mutes. Jemandem Mut zuzusprechen in einer schwierigen Lebenssituation ist ja nicht so ganz leicht. Ich kann mich erinnern, meine älteste Tochter erwartet dies Jahr ihr zweites Kind. Die kam von der ersten Schuljahr, kam von der Schule nach Hause, war ganz aufgelöst und weinte. Was war passiert? Auf dem Weg von der Bushaltestelle zu unserer Wohnung hatte ihr ein Hund im Gesicht geleckt. Hatte panische Angst gekriegt. Jetzt stell euch mal vor, ich hätte der Anna so auf die Schulter geklopft und hätte gesagt, oh Mäuschen, habt mal Mut. Dann hätte sie wahrscheinlich hochgekommen und hätte gesagt, Papa, du hast gut reden, du bist fast 2 Meter groß, dir leckt deine Kniekehle, mir im Gesicht, das ist ein Unterschied, oder? Merken wir etwas? Wenn man selber nicht in der Lebenssituation ist, dann ist das oft so hohl und so leer, wenn man dann jemandem auf die Schulter klopft und sagt, jetzt habt mal Mut. Da stehe ich am Bett eines kranken Mannes und ich wollte ihm Mut zusprechen, mir verschlug sie Sprache, als ich ihn sah, wie schlecht er dran war. Aber dann sah ich neben seinem Bett die Bibel liegen und dann schoss es mir durch den Kopf, ihm Psalm 23 zu lesen. Und während ich den Psalm las, lallte er so einige Silben und seine Frau sagte mir, er will dir sagen, dass er diesen guten Hirten kennt und dass er in den vielen Jahren seiner Krankheit diesen Hirten immer wieder erlebt hat. Und ihr Lieben, das ist viele Jahre her, da habe ich aber das erste Mal gespürt, gemerkt, was wir für einen Schatz mit Gottes Wort haben. Und wir haben das ja soeben in der Schriftlesung gelesen, was wir für ein wertvolles Buch in der Hand haben. Menschliche Worte sind oft hohl und leer, wenn wir anderen Mut zusprechen. Aber Gottes Wort hat ein ganz anderes Gewicht. Und von daher, das Entscheidende ist das Wort in der Mitte. Ich bin's. Und dann bekommt der Zuruf, seid guten Mutes, ein ganz anderes Gewicht, einen ganz anderen Stellenwert, eine ganz andere Bedeutung. Und deshalb ist heute Morgen auch die ganz entscheidende Frage, haben Sie eine persönliche Beziehung zu dem, der sich hier auf dem See Genezareth zu erkennen gibt, oder um einen Fachbegriff der Bibel zu gebrauchen, der sich offenbart? Wissen Sie, wer dieser Ich Bin ist? Er offenbart sich ja hier mit dem Namen Gottes. Als ich darüber nachdachte, musste ich an die erste Beruf oder an die erste große Offenbarung für den ersten großen Führer Israels denken, in 2. Mose 4 oder 3, wo Mose Gott fragt, was soll ich denn dem Pharao, was soll ich den Ältesten Israels sagen, wer mich schickt? Und dann sagt Gott, ich bin, der ich bin, schick dich. Das kannst du den Ältesten Israels sagen. Und an der Stelle wurde mir das mal so deutlich, Gott ist so groß, dass wir nie groß genug von ihm denken können. Gott ist so groß, dass wir ihm gar keinen Namen geben können. Jesaja macht das ja mal in Jesaja 9, wunderbarer Ratgeber, Friedefürst. Aber jeder Name, den wir Gott geben, beschreibt nur immer einen Teilbereich seines Wesens. Und deshalb, wenn Gott sich offenbart in seiner ganzen Größe, der ewig Seiende, der Allwissende, der Allgegenwärtige, der allmächtige Gott, ich bin, der ich bin. Gott ist so unendlich groß. Deshalb, was wir dringend brauchen in unserer Gesellschaft, ist ein neues Bewusstsein für Gott. Wir brauchen Gottesfurcht. Die Ursache aller Probleme in unserer Gesellschaft ist die mangelnde Gottesfurcht. Aber derselbe Gott, der sich hier offenbart, ich bin, der ich bin, sagt auch zu Mose, sage dem Pharao und den Ältesten Israels, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und das ist das Geniale. Dieser gewaltige Gott macht sich so klein, dass er sich identifiziert mit Menschen. Und ich sag mal, Abraham, Isaak, Jakob, ich dachte das mal mit aller Ehrfurcht, aber das waren ja auch keine Musterknaben. Die hatten ja auch Dreck am Stecken. Die Ehen waren nicht so rosig, haben gelogen und betrogen. Aber wenn ich das Leben Abrahams unter die Lupe nehme, bei ihm erscheint mir immer wieder ein Gegenstand und das ist sein Geheimnis. Altar, 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 Altar. Er war immer wieder bereit, neu anzufangen, Buße zu tun, umzukehren und dann Gott zu folgen, wohin er ihn rief, ohne zu wissen, wohin. Und deshalb wird er Vater des Glaubens genannt. Aber er war kein perfekter Mann. So wie wahrscheinlich auch hier kein perfekter Mann sitzt. Oder sitzt hier einer, der sagt, ich habe alles im Leben richtig gemacht, dann bin ich sofort hier oben verschwunden, dann müsstest du kommen. Gib's ein. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die weise Aussage des englischen Schriftstellers Chesterton zutrifft, was auch immer wahr sein mag oder auch nicht, das eine ist gewiss, dass der Mensch nicht so ist, wie er sein sollte. Oder? Also auch Abraham war nicht so, wie er eigentlich sein sollte. Aber Gott identifiziert sich mit ihm. Und wenn Menschen hier in Zürich den Herrn Jesus Christus kennenlernen sollen, dann sollen sie bitte hineinschauen in ihr Leben. Und das will Gott deutlich machen. Wie sollen Menschen den Herrn Jesus kennenlernen, wenn nicht durch unser Leben? Wenn wir nicht lebendige Zeugnisse für ihn sind? Wenn wir nicht sein Wesen widerspiegeln mit allen menschlichen Schwächen? Das ist unser Gott. Wir haben einen Mutmachgott, wir haben einen Gott zum Anfassen, wir haben einen gewaltig großen Gott, der sich aber so klein macht, dass er sich identifiziert mit erlösten Sündern und sagt, schau hinein in das Leben dieses Menschen und dann kannst du mich erkennen. Und dieser Ich Bin steht auf dem See Genezareth und dann ist das andere eigentlich nur noch eine reife Frucht, fürchtet euch nicht. Wenn der dort steht, mitten in menschlicher Ohnmacht, steht die göttliche Allmacht. Jesus Christus, überall da, wo er auftaucht, taucht die göttliche Allmacht inmitten menschlicher Ohnmacht auf. Und das macht mir unendlich viel Mut. Mut durch seinen Zuspruch. Nun, wir schauen uns mal noch das an, was Matthäus berichtet, ab Vers 28. Petrus. Ich glaube, dass das sehr lehrreich ist für unser Thema Mut zum Leben. Da ist ja einer im Boot, der hat den Wunsch näher hin zum Herrn Jesus. Und ich kann mir vorstellen, dass da manches losging im Boot. Vielleicht so der ein oder andere ihm zurief, wenn man sich überhaupt noch verständigen konnte. Petrus, bleib da bleib im Boot. Du kannst da nicht aussteigen. Warte doch, bis der Herr kommt. Nein, Petrus hat den Wunsch näher hin zum Herrn. Nun, Petrus ist kein Schwärmer. Petrus sagt nicht, Herr, du kannst auf dem Wasser gehen, kann ich auch, ich komme gleich. Wäre dann auch raus aus dem Boot, wäre er direkt untergegangen wie ein nasser Sack. Ich habe mir in meiner Bibel einen Vers ganz dick unterstrichen. Oder drei Worte, Vers 28. So befiehl mir. Petrus ist sich bewusst, ich habe nur eine Chance, zum Herrn Jesus zu kommen. Wenn er den Befehl ausspricht, komm. Meine lieben Freunde, wir machen nur Erfahrungen des Glaubens im Rahmen seines Wortes. Vor Jahren kam mal eine junge Frau nach einer Predigt auf mich zu und sagte, sie wird schon so lange beten wegen einem jungen Mann, den sie gerne heiraten möchte und sie hätte so gerne Klarheit, aber bekäme diese Klarheit nicht. Und dann stellte sich im Laufe des Gesprächs heraus, dass dieser junge Mann kein Nachfolger Jesu ist. Habe ich ihr gesagt, wissen Sie was, hören Sie sofort auf zu beten, lernen Sie es zu gehorchen. Gott möchte nicht, dass Sie jemanden heiraten, wo Sie die wichtigste Beziehung einer Ehe nicht pflegen können, nämlich die Beziehung nach oben. Wir sollen nicht am ungleichen Joch ziehen. Glauben Sie doch bitte nicht, Gott stellt die Ampel für Sie auf grün, wenn er sie grundsätzlich in seinem Wort auf rot stellt. Aber so sind wir Menschen manchmal. Wir möchten Glaubenserfahrungen machen, aber das Erste, was wir lernen müssen, ist, diesem Wort zu gehorchen. Wir machen nur Erfahrungen des Glaubens im Rahmen seines Wortes. Das ist die Lehre, die wir hieraus ziehen. So befiehl mir. Das ist ganz entscheidend, wenn wir heute auch an manche Entwicklungen denken im evangelikalen Lager, wo die Bibel nicht mehr den Stellenwert hat, wo man mehr von den Erfahrungen ausgeht, von den Gefühlen ausgeht und das angeblich wahr sein soll, was gute Gefühle verspricht. Das muss doch wahr sein, oder? Nein, nein, wahr ist das, was geschrieben steht. Gottes Wort ist die Wahrheit. Und das ist das Entscheidende, das ist die Grundlage. Jetzt kommt aber der Befehl Jesu und jetzt musste Petrus reagieren. Im Hintergrund wahrscheinlich die Jünger. Und vielleicht geht es ihnen ähnlich so, wie es Petrus hätte gehen können, dass er Rücksicht nimmt auf das dumme Geschwätz der anderen und keine Schritte des Glaubens wagt. So sind wir Menschen ja manchmal. Und vielleicht machen wir deswegen auch so wenig Glaubenserfahrung, weil wir a. nicht im Rahmen seines Wortes unterwegs sind, die Rahmenrichtlinien, wie wir das als Lehrer gelernt haben, beachten im Unterricht. Und B, Angst haben, Schritte zu wagen, weil andere dumm schwätzen könnten. Jetzt ist Petrus gefordert. Und ich stelle mir das so bildlich vor, beide Hände an der Reling, ein Fuß raus, trägt. Zweiter Fuß raus, trägt. Hände los. Und jetzt geht Petrus auf dem Wasser. Also in der Ewigkeit im Himmel haben wir viel Zeit. Wir haben überhaupt keine Zeit. Gibt es keine Uhr, da könnte ich stundenlang predigen. Aber im Himmel habe ich mir vorgenommen, da möchte ich mal Petrus fragen, Petrus, wie war das Feeling? Du warst der Einzige neben unserem Herrn, der auf dem Wasser gehen konnte. Auf dem See Genezareth und dann auch bei diesem Sturm. Ich muss bekennen, als ich früher Sonntagsschule gemacht habe und habe diesen Text behandelt, habe ich mich viel zu schnell mit dem sinkenden Petrus beschäftigt. Aber wir haben erstmal den laufenden Petrus. Keiner von uns weiß, wie weit er gelaufen ist. Aber Petrus geht auf dem Wasser. Genial! Petrus ist ein Glaubensheld. Das hat ihm niemand nachgemacht. Petrus geht auf dem Wasser. Ja, du grinst, das stimmt. Er geht auf dem Wasser. Wirklich. Ich finde das fantastisch. Und dennoch lesen wir hier, Vers 30, als er den starken Wind sah. Aber das wird noch eine viel interessantere Frage sein im Himmel, wenn wir da Gelegenheit haben, mit Petrus mal darüber zu sprechen. Petrus, was war los? Du hast auf den Herrn geschaut und auf einmal wird der Wind immer größer für dich. Er war ja vorher genauso da. Und du fängst an zu sinken. Und ich habe mich mal in die Lage von Petrus hineinversetzt. Und ich sage das jetzt ganz vorsichtig. Könnte es sein, dass Petrus sich innerlich umgedreht hat und hat gedacht, hey Jungs, ihr sitzt im Boot, ich gehe auf Wasser. Meine lieben Freunde, meine lieben Schwestern und Brüder, es besteht eine ganz große Gefahr, wenn wir Erfolg haben, auch im geistlichen Bereich, dass wir vergessen, wem wir alles verdanken. Dass wir auf einmal auf uns schauen. Und wenn wir auf uns schauen und dann die Lebensumstände sehen, den Sturm, die Wellen, dann verzweifeln wir, weil wir haben das ja nicht im Griff. In dem Moment, wo wir den Blick auf unseren Herrn verlieren und vergessen, wem wir alles verdanken. Und alles, was wir sind und haben, verdanken wir ihm. Und wenn wir das vergessen, geht's bergab. Und das ist auch das Problem in unserer Gesellschaft. Man hat längst vergessen, wem man 70 Jahre Frieden verdankt. Man hat längst vergessen, wem man den Wohlstand verdankt. Und dann geht's bergab. Das kann nicht gut gehen. Vielleicht war das innerlich bei Petrus so. Ich weiß es nicht. Aber wenn ich mich in die Lage von Petrus versetze, stehe ich schon in der Gefahr zu denken, oh Mensch, was bist du ein klasse Hecht, du gehst hier auf dem Züricher See spazieren. Verstehen wir? Die Gefahr ist groß. Und vielleicht hast du auf anderen Gebieten Erfolge. Und wenn du vergisst, wem du das verdankst, geht's bergab. Nun, Petrus singt. Es haben sich ja manche Künstler mit diesem Motiv beschäftigt. Und sie haben das vielleicht beim Lesen gemerkt. Wir wissen nicht, wie tief er gesunken ist, ob bis Oberkante, Unterlippe oder nur bis zur Hüfte. Aber es kommt ja so richtig schöne Ruhe in den Text. Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm. Und dann kommt in Form einer Frage ein liebevoller Tadel. Kleingläubiger, warum zweifeltest du? Ich habe den Punkt genannt, Mut durch Vertrauen. Wir wollen auch in der Not nicht an der Macht und an der Liebe Jesu zweifeln. Es ist ja interessant, wenn man sich mit dem Thema Angst beschäftigt, die Aussage Jesu hier liest und dann fragt, wo kommen Ängste überhaupt her? Wieso haben wir Menschen überhaupt Angst? Dann ist es eine ganz wichtige Hilfe fürs Bibelstudium, dass wir zurückgehen ins Buch der Anfänge. Und die ersten 11 Kapitel vom ersten Buch Mose geben uns eigentlich Antwort auf alle Probleme unserer Tage. Deshalb sind diese Kapitel auch so umstritten. Werden so angegriffen von der Bibelkritik, weil sie die entscheidende Grundlage zum Welt- und Gottesverständnis bilden. Und hier finden wir auch die ersten ängstlichen Menschen. Und der dänische Philosoph Kierkegaard hat das mal sehr schön ausgedrückt. Er hat gesagt, die Wurzel aller Ängste ist der Zweifel. Da sind wir sofort bei dem Text. Nun dürfen wir nicht den Rückschluss ziehen. Und da möchte ich Sie bitten, das auch jetzt zu differenzieren. Global gesehen, ganz allgemein gesehen, die Frage, woher kommt Angst überhaupt in die Menschheitsgeschichte? Müssen wir sagen, die Wurzel aller Ängste ist der Zweifel an der Wahrheit des Wortes Gottes. Denn der Teufel kommt zu Eva, sollte Gott gesagt haben. Er setzt ein großes Fragezeichen hinter die Aussage Gottes. Und dann erlebt der Mensch, als er anfängt, Gott in Frage zu stellen, außerhalb der Gottesgemeinschaft nichts als nackte Angst, buchstäblich nackte Angst. Also Angst ist im Grunde auch der Schwindel der Freiheit. Dem Mensch wird Freiheit versprochen, du wirst sein wie Gott, und er kommt in tiefste Ängste und Nöte. Aber ich bat Sie, das differenziert zu betrachten. Nicht jeder, der hier sitzt und Ängste hat, zweifelt an der Liebe und an der Macht Gottes. Es gibt neurotische Ängste, es gibt so komplexe Zusammenhänge, gerade in unserem Hormonhaushalt, die Ängste auslösen können. Also bitte, wir dürfen das nicht in der Weise anwenden, aber ganz allgemein gesprochen, wo kommt das überhaupt her? Und da finden wir die Antwort im Paradies, beziehungsweise außerhalb des Paradieses. Angst ist der Schwindel der Freiheit. Und ich lasse mal in einem Standardwerk für Theologiestudenten, in einem Buch von Eta Linnemann, Ausgangspunkt wissenschaftlicher Arbeit am Bibeltext ist ganz allgemein gesprochen der Zweifel. Das heißt, der Theologiestudent lernt zunächst mal in Frage zu stellen. Nach der Zeit der Reformation kam die Zeit der Aufklärung. Gott wurde vom Thron runtergewunken, der Mensch setzte sich auf den Thron. Und der Mensch ließ sich nicht mehr von Gott in Frage stellen, sondern der Mensch stellt Gott in Frage. Und das ist für mich mit eine Ursache, warum Menschen heute mit dem Leben nicht mehr klarkommen. Denn in dem Moment, wo der Mensch vergisst, dass er höchstens der Zweite im Universum ist, ist der Teufel los. Und der Mensch wird geplagt von Ängsten, von Unsicherheiten. Und von daher wollen wir nicht Gott und sein Wort in Frage stellen, sondern uns immer wieder von Gott und seinem Wort in Frage stellen. Und wenn wir etwas nicht verstehen in Gottes Wort, das geht mir an manchen Stellen auch so, dann liegt es nicht an Gott und seinem Wort, sondern liegt es daran, dass ich hier oben 1500 Gramm grau-weiße Masse habe. Und da bin ich dankbar für dieses Gehirn. Aber mit diesem kleinen Hirn kann ich Gott nicht in allem erfassen. Könnte ich das, wäre Gott nicht Gott. Die Tatsache, dass Gott Gott ist, schließt aus, dass ich ihn in allem verstehen kann. Also wir wollen nicht Gott in Frage stellen, sondern uns von Gott in Frage stellen lassen. Und Mark Twain hat das mal so schön ausgedrückt, nicht das beunruhigt mich an der Bibel, was ich nicht verstehe, sondern das, was ich verstehe. Das reicht aus, um mich wach zu rütteln, um mich auf Kurs zu bringen, um mich auch zu ermutigen für die neue Woche. Kleingläubiger, warum zweifelst du? Und dann gehen die beiden zum Boot. Und erst als der Herr Jesus mit Petrus im Boot ist, legt sich der Wind. Und sie warfen sich nieder, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Der Herr Jesus lässt uns notvolle Erfahrungen machen, damit wir ihn besser kennenlernen. Und wahrscheinlich geht es Ihnen ähnlich wie mir. Man möchte bestimmte Lebenssituationen nicht nochmal durchleben, aber man möchte sie auch nicht missen, weil man um Erfahrungen mit Gott reicher geworden ist. Wissen Sie, wir können Gott nicht in allem verstehen, aber wir wollen neu lernen, ihm zu vertrauen. Als wir am Abend in Oberstdorf in der Leichenhalle standen und Abschied nahmen von meinem Schwager, da sagte mir der diensthabende Arzt, ihr Schwager hatte mindestens 5 Frakturen und den ganzen Schädel hinten auf. Und da wurden wir neu dankbar, dass Bernhard am Ziel ist. Dass er nicht im Koma liegt, wie zu der Zeit noch der holländische Kronprinz, der auch so schwer verunglückt war. Was ist das für eine Belastung für eine Familie, wohl wissend, dass er wahrscheinlich dann nie mehr richtig gesund geworden wäre. Wir wissen, er ist am Ziel. Und da kommt man dann neu zum Danken und kann tatsächlich, wie Paulus das in Philipper 4, Vers 6 sagt, Anliegen vor Gott laut werden lassen, aber mit einer dankbaren Grundhaltung. Und das ist das Geheimnis für eine tiefe innere Zufriedenheit, für einen tiefen inneren Frieden, für den Frieden Gottes im Herzen, trotz notvoller Erfahrungen. Und das dürfen wir erleben mit unserem Gott. Solche Erfahrungen dürfen wir machen. Und das ist so genial, das ist so gewaltig, das ist so groß. Und das liegt nicht an uns und unserem Können, sondern es liegt einzig und allein an unserem gnädigen Gott, der uns lehrt, ihm zu vertrauen. Nun, wenn wir den Johannestext lesen, da heißt es, der Herr Jesus brachte sie gleich ans Ziel. Und ich dachte so, das ist ein schöner Schlussakkord dieser Betrachtung. Wir wollen nicht vergessen, dass Jesus Christus uns ans Ziel bringt. Mut durch Hoffnung. Wir sitzen hier als Menschen, die eine lebendige Hoffnung haben. Und wenn ihr euch hier in der Bibelstunde mit dem Kolosserbrief beschäftigt, da lüftet Paulus ja am Ende des ersten Kapitels das große Geheimnis. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich habe mich manchmal gefragt, was berechtigt mich als Redner überhaupt, Menschen Hoffnung zuzurufen? Ich bin ja auch kein idealistischer Traumtänzer. Ich weiß auch, was in dieser Welt abgeht. Ich habe auch im Unternehmen mit Schwierigkeiten zu kämpfen, wie jeder andere, der seine Arbeit tut. Man kriegt Widerstand in der Gesellschaft, wenn man seinen Glauben bekennt. Aber was berechtigt uns, von Hoffnung zu reden? Nicht, weil wir an ein besonderes Programm glauben, an eine Ideologie glauben, sondern einzig und allein daran, weil wir die Hoffnung in Person in uns haben. Jesus Christus, die Hoffnung der Herrlichkeit. Unsere Hoffnung ist der Herr Jesus und niemand anders. Und nicht die großen, mächtigen Männer und Frauen dieser Welt schreiben letzte Kapitel Weltgeschichte. Obama, yes, we can, der kann bald gar nichts mehr. Und Trump es recht nicht und Hillary Clinton es recht nicht. Die werden die Probleme dieser Welt nicht lösen, sondern verschärfen. Nicht die großen Leute dieser Welt schreiben letzte Kapitel Weltgeschichte, sondern nur einer. Das geschlachtete Lamm, der in der Offenbarung die Fäden der Weltgeschichte zieht. Unser verherrlichter Herr. Und das dürfen wir uns zurufen, Maranatha, er kommt. Das ist unsere Hoffnung, das ist unsere Zukunft, das ist unser Ausblick. Und das ist kein billiger Trost, wie man uns manchmal sagt, ja, da vertröstest du uns mal wieder auf den Himmel. Nein, ich werde heute schon vom Himmel her getröstet. Und Aufblick zu Jesus ist immer Ausblick, ist immer Zukunft, ist immer Trost, ist immer Hoffnung. Und Paulus sagt das ja im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, dass wir einander mit diesen Worten trösten sollen, dass er wiederkommt. Er bringt ans Ziel. Und das dürfen wir wissen, in allen Schwierigkeiten des Alltags, dass der Herr Jesus ganz sicher ans Ziel bringt. Und wenn wir uns hier nochmal die einzelnen Punkte ansehen, dann möchte ich schließen mit einem Beispiel aus dem 1. Johannesbrief. Da gibt es einen schönen Vers in 1. Johannes 4, Vers 18. Der ist nicht so ganz leicht zu verstehen, aber ich möchte Ihnen ein Beispiel erklären. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Als meine drei Töchter noch kleiner waren und so ein richtiges Gewitter ging los, was im Moment ja uns auch sehr zu schaffen macht, die Blitze zuckten, die Donner rollten, der Regen prasselt gegen die Scheiben. Was macht so ein kleines Mädchen im Bettchen? Schreit und schreit nach der Mama. Und dann kommt die Mama ins Kinderzimmer, holt die Kleine aus dem Bettchen raus und legt ihre warmen Arme um sie, drückt sie an die warme Brust. Und was passiert in dem Moment? Das Gewitter ist noch genauso zugange. In dem Moment verfliegt die Furcht, weil das Kind sich geborgen fühlt bei der Mama. Und das finde ich ist ein schönes Bild. Wir dürfen uns bergen bei ihm. Und der Herr Jesus sagt, niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Und dann sind da noch die Hände meines Vaters. Und bei allen Schwierigkeiten im Alltag, bei allen Stürmen, die uns umgeben, bei allen dunklen Tälern, die wir durchwandern müssen, dürfen wir wissen, er ist da und wir sind geborgen in ihm. Und in dem Moment, wo wir das wissen, dass uns keine Macht der Welt trennen kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, In dem Moment, wo wir diese tiefe innere Geborgenheit empfinden, verfliegt die Furcht und wir kommen innerlich zur Ruhe und dürfen uns freuen über unseren wunderbaren Herrn, der uns nicht im Stich lässt, sondern zu seiner Zeit auf seine Weise eingreift. Soweit es uns möglich ist, wollen wir uns erheben zum Beten. Herr Jesus, du bist einfach anders. Du bist einmalig, einzigartig. Wir sehen dich dort auf dem See Genezareth, wie du deinen Leuten zurufst, seid guten Mutes, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und Herr, dieser Zuspruch gilt auch uns heute hier und allen, die zuschauen, allen, die dein Wort heute hören. Herr, danke, dass du der lebendige, auferstandene Herr bist. Danke, Herr, dass du der bist, der uns sicher ans Ziel bringt. Aber Herr, ich bete jetzt vor allen Dingen für solche unter uns, die diese lebendige Beziehung zu dir noch nicht haben, die das noch nicht sagen können, ja, ich weiß, du bist mein Heiland. Du bist der, den ich liebe und von dem ich so sehr geliebt bin. Herr Jesus, hab herzlichen Dank, dass wir zu dir kommen dürfen, jederzeit. Und danke, dass du uns auch begleitest durch die neue Woche. Herr, wir wissen nicht, was auf uns zukommt, welche Stürme, welche Wellen wir erleben werden. Aber du bist da, du betest für uns und du bringst uns gewiss ans Ziel. Und darauf setzen wir, damit rechnen wir. Und so geben wir dir die Ehre, lieber Herr. Du bist der Größte, du bist der Beste. Herr Jesus, wir ehren dich und bewundern dich. Amen.